Lass uns kurz einen Moment still werden. Barmherziger Gott, danke, dass du ja, uns auf diesem Weg begleitest. Und wir müssen auch nicht immer so tun, als würden wir jetzt erst Karfreitag zum ersten Mal erleben. Wir wissen immer schon, worauf es hinausläuft. Wir dürfen diese Leidenszeit, diese Zwischenzeit durch das offene, leere Grab uns anschauen. Durch Auferstehung, durch Hoffnung, durch Mut machen, selbst in schwierigen, unüberschaubaren Zeiten. Deshalb hast du uns dein Wort gegeben, auch jetzt tausende von Jahren später, dass wir eben gerade nicht nur auf unser Leid, auf das Abschied nehmen, auf das Schwierige schauen, sondern tatsächlich deine Auferstehung, deine Auferweckung von Glaube, Liebe und Hoffnung in unserem Leben immer wieder neu erfahren. Also sei dein Wort unseres Fußes Leuchte, ein Licht auf unserem Weg. Wir loben und preisen deinen Namen, Herr. Tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Bei solchen Feiertagen hilft ja tatsächlich manchmal ein Blick in die englische Sprache. Die Schweizer haben es, glaube ich, vorgemacht, indem sie aus Karfreitag einen Karfreitag gemacht haben und darauf an dem Tag auf das Auto zu verzichten. Also Car, C-A-R geschrieben, Karfreitag und an dem Tag einfach mal aufs Auto zu verzichten. So, wenn ich euch diese Spur gelegt habe, welche Gedanken habt ihr zu Palmsonntag? Bitte? Nein. Wenn wir ins Englische blicken und machen aus Karfreitag Karfreitag und blicken auf den Palmsonntag und machen aus Palmsonntag den Palmsonntag, welche Spur habe ich euch gelegt? Gute Güte. Ja, anscheinend. Nein, natürlich nicht. Also, das heißt tatsächlich, Englisch Palm ist die Handfläche, das Handinnere. Palmsonntag. Und es ist tatsächlich eben auch eine Idee, als Verständnisbrücke zu sagen, dass da sowohl Gott Jesus an die Hand nimmt, um ihn durch sein Leid hindurchzuführen, und Jesus uns an die Hand nimmt, um uns durch das hindurchzuführen, was da auf uns zukommt. Also wenn ihr irgendwann mal jemanden überraschen wollt, dann sagt er demnächst, also, das ist Blödsinn, Palmsonntag kommt gar nicht von der Palme, sondern das kommt aus dem Englischen und meint Palm, stimmt natürlich nicht, aber ich finde die Idee einfach witzig. So, da kann ich euch mal mit alleine lassen. Trotzdem, wir haben diese Szene am Palmsonntag, wo alle einen Palmzweig in ihrer Handfläche haben, vor Augen. Kinder schwenken Palmen, Erwachsene rufen Hosianna, die Sonne scheint auf einen staubigen Weg hinunter nach Jerusalem, ein Mann reitet auf einem Esel, er ist kein König im üblichen Sinne, aber die Menge jubelt trotzdem. Und wie sich das in der Fassung von Lukas anhört, da sagt der Holger uns jetzt, wie das wohl gewesen ist.
So zog er weiter und die Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie danken Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten, und laut sangen sie: Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge: Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen: Glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien.
Da war eine Menge los anscheinend, sowohl pro als auch contra, bezüglich des Menschen, der da sich auf den Weg machte, nach Jerusalem einzuziehen. Und das ist häufig so. Also wenn sich Menschen oder Dinge oder Gegenstände oder besondere Sachen auf den Weg machen, dann ist da immer eine Menge los. 10. April, also tatsächlich in diesen Tagen vor genau 113 Jahren. Was war da? Am 10. April 1912, bitte? Hier sitzt echt die Intelligenzia, kann das sein? Das ist beeindruckend. Ja, natürlich, da am 10. April 1912, um circa 12 Uhr mittags, da verließ die Titanic, also ich nehme mal die deutsche Ausdruck, die Titanic, auch im Folgenden, den Hafen in Southampton. Und auch hier Jubel bei den Abfahrenden und denen, die am Kai standen. Und bei beiden, bei Jesus und bei der Titanic, stand am Ende der Untergang. Vermeintlich, irgendwie. Aber das Schöne ist tatsächlich, im Unterschied zu Jesus, da haben wir das nur in Schriftform, bei der Titanic gibt es tatsächlich Bilddokumente, wie das da wohl ausgesehen haben könnte oder wie das ausgesehen hat, als sie den Hafen in Southampton verlassen hat. Und wir machen das Licht mal ein bisschen runter und sehen uns das mal an, wie das da ausgesehen hat.
Thank you.
Hier ein Aufbruch unter dem Jubel von Tausenden von Menschen in Southampton, da ein Einzug unter dem Jubel von vielleicht Hunderten von Menschen auf dem Weg nach Jerusalem. Und beide gehen, laufen, reiten, fahren auf ihren vermeintlichen Untergang zu. Vielleicht ohne es mehr oder weniger zu wissen. Ich bin ja ein Freund gut gemachter Verschwörungstheorien. Also solche Sachen zum Beispiel, wir waren nie auf dem Mond. Das ist alles eine Inszenierung der Amerikaner in irgendwelchen Hollywood-Filmfunk- und Fernsehstudios. Oder dass tatsächlich diese, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wenn man diese Kondensstreifen am Himmel sieht, die regnen ja auch Sachen ab, die wir dann einatmen müssen, damit wir häufiger auf Toilette müssen oder irgendwelche Sachen oder zum Arzt oder keine Ahnung was. Oder die guten alten Legenden, dass Jesus gar nicht gestorben ist, sondern ein Doppelgänger von ihm und er ist dann nach Indien ausgewandert und alt und lebenssatt gestorben und solche Sachen. Oder guckt es euch einfach an, meine Tochter hat jetzt im Lateinunterricht, sie ist wie gesagt 15, Lateinunterricht, The Life of Brian gesehen und sagt, ja Papa, so kann das auch gewesen sein. Und ich sagte, ja, wer kennt den Film Life of Brian? Sehr schön. Also, das ist die beste Umsetzung historisch-kritischer Bibelexegese, die ich jemals gesehen habe. Genau so könnte das auch gewesen sein, wenn man das denn entsprechend begründen wollen würde. Ich liebe solche gut gemachten Verschwörungstheorien. Es könnte auch alles ganz anders gewesen sein. Und so eine Verschwörungstheorienreihe ist die Reihe Offenbarung 23. Alle Folgen bei Spotify zu kriegen, auch da bediene ich sicherlich wieder nur eine Nische, aber das mag so sein. Kennt das jemand? Offenbarung 23? Ja, wo eins, oh, mein, sind schon vier. Da sind wir schon 100% mehr, als ich gerechnet hatte. Offenbarung 23, ich glaube, es ist Folge 3. Da geht es um den Mythos der Titanic und die Überschrift heißt, die Titanic darf nicht ankommen. Oder die Titanic darf nie ankommen. Es ist auf einer gut recherchierten Basis eine aufgebaute Hörspielreihe, in dem es darum geht, dass der Untergang der Titanic kein Zufall war, ebenso wenig wie der Kreuzestod Jesu ein Tod unter vielen gewesen sein soll. So eine These, der Untergang der Titanic ist eine These, der man nicht glauben muss, aber sie symbolisiert eine bestimmte Wahrheit, manche Wege zur Rettung bewusst gestoppt zu haben. Denn die Titanic galt als Symbol des Fortschritts, der Unverwundbarkeit, des modernen Menschseins mit dem Unterton, uns kann ja schließlich nichts passieren. In der Titanic-Verschwörungstheorie heißt es nun, dass einflussreiche Männer auf diesem Schiff der Gründung der Federal Reserve Bank in Amerika im Wege standen und deshalb weg mussten. Wenn wir ihn so gewähren, dass die Angst, Moment, ich muss mal einmal kurz durch, die mussten weg. Das ist ein so ein Grund zum Beispiel, weil J.P. Morgan, der Inhaber der Werft, der Titanic kurz vorher seine Teilnahme an der Fahrt abgesagt hatte und deshalb geht man davon aus, dass das alles ein bisschen geplanter war, als man wohl gedacht hat. Und es ging eben darum, dass die Weltwirtschaftsordnung, die von einigen anderen geplant war, dass die nicht torpediert werden durfte. Und da gab es einige, die eben wesentlich sozialer dachten, wesentlich menschenfreundlicher, wesentlich nicht so finanziell und materiell ausgerichtet und die mussten weg. Und die versammelten sich alle interessanterweise auf der Jungfernfahrt der Titanic. Und dann erzählt diese Geschichte, diese Verschwörungstheorie, wie die Menschen drumherum alles Mögliche inszeniert und auch motiviert und auf den Weg gebracht haben, damit die Titanic durch fehlerhafte Lotsenführung, fehlerhafte Streckenkarten, fehlerhafte Möglichkeiten, sich zurückzumelden und um Hilfe zu rufen, gar nicht anders konnten, als auf ihrer Route dann tatsächlich auf diesen Eisberg zu fahren. In beiden Fällen lautet die Grundidee, ein Weg, der zur Befreiung führen könnte, ein menschenfreundlicher Weg, muss mit allen Mitteln gestoppt werden. Die Titanic als Hoffnungsträger, Jesus als Hoffnungsträger. Die Titanic als Symbol des Fortschrittes, der Unverwundbarkeit, ich erwähnte schon. Jesus war für viele Menschen in Galiläa und Judäa eine ähnliche Projektionsfläche geworden. Er heilte, predigte mit Vollmacht, durchbrach soziale Grenzen. Er wurde zum Hoffnungsträger für Gerechtigkeit, für das Reich Gottes, für einen Neuanfang. Und er wurde zu einer Gefahr für die Etablierten. Sowohl für die Römer als auch für die Pharisäer, für die etablierte religiöse Klasse und für alle, die meinten, das Sagen zu haben. Hosianna, gesegnet sei der, da kommt im Namen des Herrn, oder eben Jubel, wir bringen die Titanic in Fahrt. In der Passionsgeschichte wird also klar, die religiösen und auch die staatlichen Eliten, also der Messias war ja nicht nur eine religiöse Figur, er hatte ja auch politische Funktion, indem er das Volk Israel wieder befreien wollte von den staatlichen und von den Besetzungs- und Unterdrückungsmächten. Diese Befreiungsmächte und diese Befreiungsideen, die mussten halt tatsächlich weg, die standen im Weg. Oder, um es hier, um Johannes 11 zu zitieren, wo die Hohepriester und Schriftgelehrten sagten, wenn wir ihn so gewähren lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute weg. Die Angst der Pharisäer, Schriftgelehrten und Sadduzäer war nicht nur religiös, sondern auch politisch. Jesus war zu wirkmächtig, er zog zu viele Menschen an, er war nicht kontrollierbar. Er stellte die eingefahrenen Machtbalancen in Frage. Die Titanic darf nie ankommen und Jesus sollte nie weiter bei den Menschen ankommen. Er musste sterben, er musste weg. Und da versammelten sich die Hohenpriester und Ältesten des Volkes im Palast der Hohenpriester und beschlossen, Jesus mit List zu ergreifen und zu töten, Matthäus 26. Oder eben, es ist besser, ein Mensch stirbt für das Volk, als dass das ganze Volk zugrunde geht, Johannes 11, Kaiphas. Der Tod Jesu eben nicht als Unfall, sondern als strategisch notwendiger Eingriff angesehen, um die öffentliche Ordnung zu erhalten. Der Gekreuzigte darf nicht ankommen, weil er sonst das System zum Einsturz bringt. Aber das Entscheidende war jetzt, dass das alles nicht nach Plan verlief. Weder auf der Titanic noch in Jerusalem hatte dann tatsächlich hinter, wir zitieren Herrn Blücher, die Erfahrung, die Oberhand, kein Plan überlebt die Feindberührung. Die Titanic ging zwar unter, aber ihr Mythos wurde unsterblich. Jesus wurde getötet, aber auferweckt. Am dritten Tage wird er auferstehen, Lukas 18,33. Was von den Eliten eigentlich als Abschluss gedacht war, wurde durch Gott zum Anfang. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Gott nimmt unsere vermeintlich auch manchmal nicht so guten Pläne und Ideen und hat die Kraft, sie in Segen zu verwandeln. Und so wird das Kreuz eben nicht zum Endpunkt, sondern zur Durchkreuzung der menschlichen Kontrollversuche durch göttliche Liebe. Die Geschichte schien an mehreren Stellen verloren. Jesus wird scheinbar gestoppt. Im Garten Gethsemane, nach dem triumphalen Einzug nach Jerusalem, festgenommen, verhaftet, ans Kreuz geschlagen. Die Titanic sinkt, die Kapelle spielt um ihr Leben und ins Leere. Und dann ist im Untergang das Eigentliche verborgen. Der Mythos, die Umkehr, die Wende. Am Ende wird sichtbar, gerade weil sie Jesus stoppen wollten, konnte Gott seinen Weg vollenden. Das Kreuz war kein Unfall. Es war der Durchgang. Oder Lukas 20, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das, was wir scheinbar als unbrauchbar entschieden haben und nicht haben wollten, das ist das, worauf Gott sein Reich, seine Welt, sein Paradies, seine Utopie, sein Blick für uns aufbaut. Oder in Jesajas Worten, ich weiß, dass ich und ihr nicht zu Schanden werdet, auch wenn es manchmal so aussieht. Also, wir erleben heute auch einen Palmsonntag, natürlich. Mit wedelnden Palmzweigen in unseren Kalendern wissen wir jetzt auch, da schreiben wir dazu, dass es Gott schon in unsere Hand gezeichnet hat, was denn eigentlich an diesem Sonntag so wichtig ist. Und wir hoffen, dass irgendwie auch wir mit unserem Leben durch unsere 20, 30, 40, 50, 60, 80 Jahre einigermaßen gut und bewahrt am Ende ankommen. Wir ziehen mit Pauken und Trompeten und Jubel. Bei jeder Taufe feiern wir das. Bei jeder Konfirmation feiern wir das. Da schicken wir die jungen Menschen ins Leben und sie werden gefeiert und gejubelt und jetzt auf geht's. Und das ist Palmsonntag. Und dann sind wir damals so ins Leben geschickt worden. Mit allen Hoffnungen, mit allen guten Wünschen, mit allem, was wir so brauchen. Und wir glauben, dass dann auch tatsächlich selbst uns gehört die Welt mit 10, 20, 30. Und hoffen, dass wir am Ende auch da ankommen. Und dann kommen die Momente, diese Titanic-Momente, diese Kreuzigungsmomente, in denen unser Leben den Boden unter den Füßen verliert und untergeht. In denen wir tatsächlich das Gefühl haben, mit an diesem Kreuz zu hängen. Weil es so schwer und so anstrengend und so schwierig geworden ist, dass wir uns das selber alles gar nicht mehr zutrauen. Und dann bleibt uns manchmal nur noch, jenseits von aller Erfolgs-, Gesundheits- und Wohlstandsschwafelei der Medien und der Umwelt, ein einziges: Hilf uns, Jesus. Und dennoch meinen wir tief im Innern vielleicht, so, tu, was ich will. Also wir bitten darum, dass Jesus das segnen soll, was wir immer schon vorhaben. Aber was, wenn Jesus uns dann anschaut und weint? Nicht, weil er uns anklagt, sondern weil er sieht, wir verstehen ihn auch an diesem Punkt wieder nicht. Der Segen mit der Schiffstaufe hieß ja, wir bitten Gott, gib den Segen, dass die Titanic heil in New York ankommt. Und da wird Gott gesagt haben, ja, schade, der Weg ist ein anderer. Auf der Titanic soll die Kapelle gespielt haben, bis auch ihnen das Wasser zum Hals stand. Und manchmal ist das tatsächlich so, dass Glauben nichts anderes heißt als Musik machen, spielen, auch wenn das Wasser uns bis zum Hals steht und das Deck schief steht und wir den Halt unter den Füßen verlieren und glauben, jetzt haben wir nichts anderes mehr zu tun, als weiter zu rutschen und loszulassen. Nicht, weil wir das Wasser leugnen, sondern weil wir wissen, es gibt mehr als das, was sinkt. Sie spielten vielleicht nicht, weil sie glaubten, das Schiff würde nicht untergehen, sondern weil sie wussten, dass Würde im Untergang eine Form von Widerstand ist. Die Titanic ging unter, aber das Lied blieb. Und heute habe ich ja den Eindruck, wenn man mal so die Geschichte der letzten 100 Jahre sieht, es wird Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um nicht nur den Mythos der Titanic am Leben zu halten, sondern auch das Wrack zu bergen. Ich glaube, mindestens einmal im Jahr ist das mittlerweile genauso wie Loch Ness in Schottland. Geht irgendeine Nachricht, haben sie wieder eine neue Methode gefunden, um dieses Wrack endlich zu heben. Und ich bin der Meinung, wir sollten uns darauf konzentrieren, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Gott selbst Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, damit Jesus nicht in den Tiefen des Todes bleiben musste. Das, was wir seit 100 Jahren nicht schaffen, dieses Wrack Titanic zu heben, das hat Gott in Jesus schon geschafft. Er hat das Gestorbene, das Versunkene, das Untergegangene, das Verlorene, hat er nach oben geholt, in die Auferstehung hinein. Auch unser Leben kann nie so abgewrackt, nie so tief gesunken, nie so abgetaucht sein, dass Gott es nicht wieder ans Licht, an die Luft und zurück ins Leben holen könnte. Und wenn es am Ende das ewige Leben ist. Unsere Illusion ist es ja, dass das, was Gott mit uns vorhat, schon vollendet wird in diesen 70, 80, 90 Jahren unseres Seins. Das ist aber ein Irrtum. Das, was Gott mit uns vorhat, ist dieses Heben des Lebens in Ewigkeit hinein, in die Unendlichkeit. Und dann ist es tatsächlich so, dass man loslassen muss, um wiedergefunden zu werden. Ich weiß nicht, ihr kennt ja diese Geschichte im Wasser, das Schlimmste, was hier, unser Rettungs... Was, hast du auch mal das Rettungssanitäterzeug so gemacht, ne? So, das Schlimmste, was ja tatsächlich, wenn man ins Wasser muss, um jemanden zu retten und rauszuholen, was machen die dann meistens immer? Ja, die klammern. Oder die klammern sich an den, und am Ende, wenn du Pech hast, ziehen die beide runter. Was macht man dann? Ja, so. Also nochmal eine Ohrfeige drauf, wo der sowieso gerade am Ertrinken ist, sagt, was soll der Blödsinn denn jetzt? Ich ertrinke doch gerade, warum schlägt er mich auch noch? Und dann sind wir bei Jesaja 50, wo dann tatsächlich steht, ihr sollt nicht zustande werden, auch wenn ihr den Eindruck habt, nochmal geschlagen zu werden, obwohl ihr eigentlich glaubt, schon zu ertrinken. Palmsonntag ist kein Triumphzug, sondern eine ganz leise Bitte Jesu, versteh mich richtig. Ich bin nicht gekommen, um eure Erwartungen zu erfüllen, sondern ich bin gekommen, um Herzen zu öffnen. Und nicht mit Donner, nicht mit Tränen, sondern mit Liebe und einem Kreuz, das ich aushalte für euch. Und genau hier liegt der tiefere Widerspruch, der auch eine politische Bedeutung bekommt. In Abwandlung des Satzes von Gustav Heinemann sage ich, die Herren dieser Welt sind gekommen, um zu bleiben, müssen aber gehen. Unser Herr aber musste gehen, um wiederzukommen und zu bleiben. Also ganz ernsthaft, diese ganzen Trumps und diese ganzen Erdogans und die ganzen Putins haben eine biologische Grenze. Ja, das dauert halt manchmal. Zu lange, finde ich. Aber da können wir wenig dran machen gerade im Moment, also wir jetzt nicht. Frag mich, warum die hunderte von gut ausgebildeten Geheimdiensten sich nicht was einfallen lassen, die es auf dieser Welt gibt, aber das ist ein anderes Thema. Also die Herren dieser Welt sind gekommen, um zu bleiben und müssen gehen. Sie werden gehen müssen. Das ist tatsächlich die biologische Uhr, die bei denen tickt. Unser Herr, seine biologische Uhr ist die, dass er gehen musste, um wiederzukommen und zu bleiben. Das ist ein trauriger Satz für Politiker, aber ein Satz für Hoffnungsmenschen, für Palmsonntagsmenschen, für solche, die ahnen, das Ende ist eben nicht das Letzte. Und der Weg durch die Tränen führt zum Leben. Der Geburtsschrei ist eine Vorwegnahme des Geburtsschreis in die Ewigkeit hinein. Das war auch nicht schön, als wir damals auf die Welt kamen und aus dem schönen, warmen, gemütlichen, fruchtwassergesättigten Geplansche und Versorge und so weiter auf einmal in diese kalte Welt geschubst wurden. Das war nicht schön. Dann haben wir uns hier zurechtgefunden. Und vielleicht ist dieser Durchgang vom Leben durch den Tod in die Ewigkeit auch ein bisschen so, dass wir erst das nicht wollen, wir wollen nicht da raus, wir wollen nicht, das kann noch so eng und so klein und so dramatisch sein und wir wollen hier nicht weg, wir wollen hier nicht raus, das ist doch irgendwie doch noch schön. Wir merken noch nicht mal, dass es uns die Nabelschnur vielleicht schon um den Hals hängt, aber ist noch schön, kann noch weitergehen so. Wir wollen hier nicht raus, weil was kommt da? Wenn wir dann raus sind, dachten wir, Gott sei Dank sind wir nicht mehr da drin, weil jetzt können wir wachsen. Jetzt können wir größer werden, jetzt können wir das Leben in Ewigkeit entdecken und genießen. Die Titanic darf nie ankommen und wurde zum Mythos. Jesus durfte nie ankommen und wurde zur Rettung. Das ist die Hoffnung, die uns Palmsonntag durch Karfreitag in die Auferstehung hinein mit auf den Weg gibt. Wir haben keine ewige Stadt hier. Unseres Bleibens ist nicht hier, egal mit wie viel Jubel und mit wie viel Triumph wir hier angefangen haben und mit wie viel Leid wir hier durch müssen. Es ist sowohl Trost wie auch natürlich Enttäuschung. Aber es ist Realität, die uns Jesus in Tod und Auferstehung vormacht. Und wo er sagt, ja, und dann gehen wir da jetzt halt gemeinsam durch. Und manchmal braucht man Hoffnung, die so klein ist wie ein Senfkorn, damit man in den Tagen, in denen man glaubt, dass einem das alles hier zu viel wird, nicht vergisst, dass dieses Senfkorn Hoffnung schon in uns angelegt ist. Und dass Gott, wie gesagt, kein noch so abgewracktes, noch so untergetauchtes, noch so verlorenes Leben nicht wiederfindet, um es in der Handfläche, in the palm of his hand, emporzuheben, in den Himmel hineinzuholen, bis in alle Ewigkeit. Und so ein Bild und so eine Hoffnung ist nicht das Schlechteste für so einen useligen Sonntag, um es mit in das Leben und in den Tag zu nehmen. Kleines Senfkorn Hoffnung.